Wir haben das große Glück, dass wir zu vielen unserer Kunden ein so nettes und enges Verhältnis aufgebaut haben, dass die uns Fotos schicken, wenn die unsere Sachen tragen. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als genau das zu sehen, weil da einfach unglaubliche Frauen dahinter stecken. Ob das eine Science-Fiction-Buchautorin aus Norwegen ist, bis zu einer Designerin aus Japan, da sind Frauen dabei, die so spannend sind und die Lust haben, sich mit uns auszutauschen.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Die Kleider des Labels Rihanna und Nina könnten locker aus der Garderobe einer 60s Jet-Set-Ikone stammen. Sie sind opulent und fließend und kein Mensch käme drauf, dass sie in Berlin-Mitte entstehen. Tun sie aber, denn hier haben vor 8 Jahren die beiden jungen Frauen, Rihanna Kunu und Nina Kuhn, ihr Modelabel gegründet, das heute ein Exportschlager ist. Ihre Unikate aus hochwertigen Vintage-Stoffen werden in den großen Modeläden dieser Welt vertrieben. Mittlerweile präsentieren Rihanna und Nina ihre Entwürfe auf der Fashion Week in Paris, so auch diesen Oktober. Darüber und wie sie sich überhaupt als Quereinsteigerin in der Modebranche behaupten könnten, erzählt uns Nina jetzt. Hallo liebe Nina, willkommen in der Oktoberfolge des Harper's Bazaar Podkalenders. Du bist der eine Teil des Modelabels Rihanna und Nina. Ihr seid zwei junge Frauen, die ein Modelabel gegründet haben, obwohl sie sich kaum kannten. Und deren Entwürfe heute, also vergleichsweise sehr kurze Zeit später, schon in den großen Modeläden dieser Welt hängen, nämlich bei Bergdorf Goodman, bei Matches Fashion, Moda Operandi und bei vielen, vielen weiteren. Lustigerweise klingen eure Namen, deiner und Rihannas, wie ein und derselbe, nur auf unterschiedlichen Sprachen. Ihr heißt Rihanna Nektaria Kunu und Nina Kuhn, richtig?
Hallo liebe Rebecca, erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem wundervollen Podcast, den wir sowieso schon seit Beginn des Jahres immer verfolgt haben und uns sehr über die Einladung gefreut haben. Ich muss dazu sagen, peinlicherweise, und ich glaube, das ist immer noch in meiner E-Mail ein bisschen falsch eingestellt, ich heiße gar nicht mehr Kuhn. Ich heiße jetzt mittlerweile schon seit 3 Jahren Knaut, was jetzt Kuhn auch nicht so fern ist, weil ich geheiratet habe und ganz brav traditionell den Nachnamen eines Mannes angenommen habe. Allerdings fanden Rihanna und ich auch sehr, sehr lustig, als wir uns kennengelernt haben, dass wir wirklich einfach Kuhn und Kuno heißen. Also unglaublich. Das ist definitiv auch ein bester Beweis dafür, wie unglaublich gut wir zusammenpassen und uns ergänzen. Und das haben wir mit großer Belustigung festgestellt, als wir uns da aus dem Nichts kennengelernt haben, vor mittlerweile 8 Jahren.
Ja. Rihanna ist Griechin, du bist Deutsche und getroffen habt ihr euch auf einem Antikmarkt in Berlin. Erzählst du uns nochmal die hübsche Geschichte eures Kennenlernens?
Ja, sehr, sehr gern. Die haben wir häufig erzählt und erzählen sie gerne immer noch, weil es wirklich der Beginn unserer Liebesgeschichte ist. Es war genau vor 8 Jahren eigentlich, irgendwie im Herbst. Rihanna war dort, ich war dort, wir waren beide damals schon große, also Rihanna schon immer und ich auch schon, seit ich denken kann, große Vintage-Liebhaber.
Welcher Markt war's?
Ja, das war in Berlin im Postbahnhof und ich glaube, den gibt es also dort definitiv leider nicht mehr und der ist dann irgendwann umgezogen. Das ist so eine Vintage-Möbelmesse, gar nicht antik, sondern eher so Design 60er, 70er, 80er und den gibt es leider gar nicht mehr. Und der war ganz, ganz toll und Rihanna war dort und ich und wir beide von Kopf bis Fuß in Vintage gekleidet und dazu auch noch sehr, sehr bunt, was in Berlin ja nicht unbedingt typisch ist. Und so sind wir uns beide direkt ins Auge gestochen und sind dann auch recht schnell ins Gespräch gekommen, fanden uns wahnsinnig spannend und interessant. Und Rihanna hatte mir dann erzählt, dass sie einen Vintage-Laden in Berlin hat und zwar schon seit 2009, dementsprechend da schon einige Jahre, als wir uns kennengelernt haben, 2013. Und ich war sehr, sehr verwundert, dass ich diesen Laden nicht kannte, weil das Erste, was ich normalerweise mache, wenn ich in eine Stadt oder in ein Land gehe, ist zu schauen, was gibt es für Flohmärkte, Vintage-Märkte, Secondhand, Vintage-Shops.
Schon immer.
Und dass Rihanna, ja schon immer, also wirklich, ich habe mit 11 schon Vintage-Levi's-Jeans getragen, habe meine Mutter schon eher zu Kirchenausverkäufen und irgendwelchen komischen Thrift-Stores als zu H&M geschleppt, als ich irgendwie ein Teenager war. Irgendwie hat mich das schon immer begleitet und Rihanna eben auch. Dann haben wir uns da gesehen und sie hat mir von ihrem Vintage-Laden erzählt und da stand ich dann einen Tag später auf der Matte und das war bei uns wie so ein bisschen, ja, Liebe auf den ersten Blick und eine große Verbundenheit und ein griechisches Dinner später mit ihrer Familie war uns klar, nicht, dass wir direkt Businesspartnerinnen werden, aber dass wir auf jeden Fall uns sehr, sehr mögen und spannend finden und dann kam sehr schnell eins zum anderen.
Du, Nina, warst damals Marketingchefin bei Galerie Lafayette. Hattet ihr überhaupt jeweils nach einer Partnerschaft gesucht oder wolltet ihr schon immer ein eigenes Label gründen oder ist es wirklich aus eurer Bekanntschaft heraus entstanden, dann dieser Gedanke?
Ja, sowas kannst du auch gar nicht finden, was Rihanna und ich da gefunden haben. Das ist einfach, wie wir sagen, Schicksal. Ich war überhaupt nicht auf der Suche. Ich war immer sehr, sehr offen. Neuem gegenüber, war damals schon 4 Jahre bei Galerie Lafayette, habe diese Marketingleitungsstelle mit 28 sehr jung bekommen, was auch toll und spannend war. War aber generell jetzt auch was Neuem nicht unoffen gegenüber, aber habe mich jetzt nicht konkret beschäftigt. Und Rihanna war mit ihrem Vintage-Laden sehr erfolgreich und ist es ja nach wie vor. Sie hat den auch immer noch in der großen Hamburger Straße in Berlin und verkauft auch von dort aus in die ganze Welt und macht viel über Instagram und hat da eine ganz tolle Klientel. Heißt, hatte da auch nicht wirklich Bedarf oder Intention, sich eine Partnerin zu suchen und mit Mode die Welt gemeinsam zu erobern, was wir ja verrückterweise wirklich gerade tun. Ich muss dazu sagen, Rihanna hat, was eigentlich so die Grundidee von Rihanna und Nina von Anfang an war, nämlich aus Vintage-Stoffen und Vintage-Seidentüchern Einzelstücke zu machen. Das hat Rihanna wirklich schon immer gemacht. Also als ich sie dort in ihrem Vintage-Laden besucht hatte, habe ich dort gesehen, dass sie Kaftane und Kimonos aus Tüchern gemacht hat, aus Vintage-Tischdecken, Taschen aus Tüchern gemacht hat und war so unglaublich begeistert von dieser Idee. Und ich habe schon viele Jahre in der Mode gearbeitet und habe meinen Master in der Bocconi in Mailand in Fashion und Design Management gemacht und habe die Sachen gesehen und habe zu ihr gesagt, du musst da was draus machen, das muss raus in die Welt, das wird so unendlich viele Leute begeistern, das ist wirklich genial. Gerade da damals dieses Thema Upcycling und Vintage-Tücher und Vintage-Stoffe verwenden noch gar kein wirkliches Thema war. Und da waren wir wirklich, oder sie besser gesagt, fast revolutionär.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. An welchem Punkt war die Mode, als ihr losgelegt habt denn gerade? Das war, glaube ich, 2014. Und wie war das, was euch umgeben hat? Wogegen musstet ihr euch sozusagen durchsetzen damals?
Ehrlich gesagt haben wir so damals nicht gedacht und so haben wir heute nie gedacht. Und ich kann dir das gar nicht genau sagen, was damals die allgemeine Mode war. Weil so ist es auch nach wie vor heute. Ich interessiere mich für die allgemeine Mode relativ wenig. Ich kaufe wieder selbst große Brands ein. Rihanna und ich, wir kaufen beide nach wie vor. Wir sind jetzt gerade aus Florenz gekommen gestern. Wir waren 3 Tage dort. Wenn du siehst, in welche Geschäfte wir dort gehen, ist das wirklich ausschließlich Vintage. Natürlich ist auch mal ein Interiorladen dabei, der aber eigentlich auch fast Vintage-lastig ist. Oder wenn es neu ist, geht es wirklich um Craftsmanship, dass wir schauen, was Leute irgendwie handwerklich besonders machen. Wir haben ein ganz tolles Hutmacher besucht, der seit über 100 Jahren traumhafte Hüte von Hand produziert. Das sind die Dinge, die uns interessieren und die uns schon immer interessiert haben. Dementsprechend klassisch, was war in der Mode los? Und ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Habt ihr gar nicht drauf geachtet. Bevor wir ein bisschen genauer sprechen wollen über das, was ihr da eigentlich so Besonderes macht oder was euch besonders macht, welche Rolle, glaubst du, hat der Standort Berlin gespielt bei eurem Erfolg? Man ist nämlich sehr überrascht, wenn man auf eure Website geht, dass sowas Hübsches, Buntes und auch Opulentes ausgerechnet in Berlin-Mitte entsteht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Rihanna und ich, wir sind sehr große Berlin-Liebhaber, beide. Ich, zu meiner großen Traurigkeit lebe ich familienbedingt schon 3 Jahre nicht mehr selbst in Berlin, sondern lebe mit meiner Familie in Düsseldorf und bin aber immer wieder beruflich oder privat auch in Berlin und vermisse natürlich Rihanna und das Team sehr und versuche so oft wie möglich da zu sein. Also wir reisen ja auch sehr viel gemeinsam. Der Berliner Standort ist nur zustande gekommen, weil wir eben einfach zu der Zeit unseres Lebens, als wir uns kennengelernt haben, in Berlin gelebt haben. Wir mögen Berlin. Ob wir Berlin als für unser Label als hilfreich empfinden, muss ich, so leid es mir tut, ehrlich gesagt verneinen. Wir arbeiten so international. Berlin ist unser Zuhause, Berlin ist unser Standort. Berlin hat aber mit der Mode, die wir machen, nicht wirklich viel zu tun. Wir haben dort unser Atelier. Wir haben das Glück, dass wir ein ganz tolles Team haben, die wir wirklich als Rihanna und Nina Familie bezeichnen. An sich ist aber der Standort Berlin wirklich nur gewählt, weil wir dort gelebt haben zu der Zeit.
Es gibt 3 Faktoren an eurem Label, die geradezu revolutionär sind für ein zeitgenössisches, erfolgreiches Modelabel. Jedes Teil ist aus bestehenden Stoffen recycelt. Jedes Teil ist einzigartig und fast alle Teile passen fast jeder Frau. Kannst du uns vor allem letzteres mal erläutern? Wie kann das sein?
Naja, die Sache ist, wenn man sich Rihanna mich anschaut, ist es ja schon komplett klar, dass wir beide die gleichen Sachen lieben, aber nicht beide dasselbe tragen können. Und so geht es natürlich ganz, ganz vielen. Schaut man sich im Familien- und Freundeskreis um, haben wir ja alle zum Glück sehr unterschiedliche Figuren. Ich bin sehr, sehr groß. Rihanna ist ein bisschen korpulenter. Und dementsprechend lieben wir aber trotzdem die gleichen Sachen. Und uns war es wichtig, dass man eben nicht sich einschränken muss und dass man nicht sagen muss im klassischen Größengedanken. Natürlich gibt es bei uns auch Small, Medium, Medium, Large. Da wurde einfach mittlerweile dann von Einkäufern gerade international nach verlangt, dass man die Größen auch definiert, gerade im Online-Bereich, dass sich die Kunde das vorstellen kann. Trotzdem ist es so, dass ein Großteil unserer Kollektion wirklich Kunden von der Größe 36 bis auf jeden Fall nach 44 locker passt und die Kundin genau dasselbe tragen kann. Und wir aber auch, dadurch, dass wir ja alles in Berlin in unserem Atelier fertigen, sehr, sehr flexibel sind, was Größen angeht. Das heißt, wir haben viele Anfragen von Kundinnen. Könnt ihr mir das so und so groß machen? Es gibt da wirklich keine Limits. Wir können es auch so klein machen. Wir haben Kundinnen aus dem Hongkonger Markt, die wirklich viel, viel kleiner brauchen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Solange man liebt, was wir tun, so sehr wie wir, sollte man es auch tragen können. Und da möchten wir einfach keine Limits setzen. Und das haben wir von Anfang an so durchgezogen. Und was uns auch sehr hilft und was auch die Geschäfte gerade im Online-Bereich uns deshalb auch als Feedback geben, ist, dass die Return Rate von unseren Stücken sehr, sehr gering ist, weil sich die meisten Frauen einfach darin wohlfühlen, weil es nicht zwickt, weil es nicht zwackt, weil es passt, weil es toll aussieht und weil es auch einige Pfunde wegmogelt, ohne dass man sich aber auch als sehr schlanker Mensch darin irgendwie zu sackig fühlt. Und das ist, glaube ich, was Rihanna, wir unterscheiden uns ja auch so, dass Rihanna komplett für den Designteil zuständig ist. Das macht sie auch einfach unglaublich gut und da benötigt es keinen Input von mir. Und das ist was ihr von Anfang an auch sehr, sehr wichtig war.
Rihannas Mutter hatte, sie kommt ja wie erwähnt aus Griechenland und ihre Mutter hatte einen Vintage-Laden, der in Athen, der kurioserweise Berlin hieß. Und ich glaube auch einen Kostümverleih hatten ihre Eltern, richtig?
Das ist richtig. Also Rihanna kommt wirklich aus einer ganz, ganz tollen, kreativen Familie, ohne die auch Rihanna und Nina in dieser Form überhaupt nicht möglich wäre, was auch daran liegt, dass Rihannas Vater und ihre Mutter auch einer unserer wichtigsten Materiallieferanten sind nach wie vor, weil die einfach ihr Leben lang in diesem Bereich sich unglaublich toll auskönnen, ein einzigartiges Gespür haben für Stoffe, für Qualität. Wenn Rihannas Mama einfach ein unglaublich kreativer Mensch ist, nicht umsonst ist Rihanna, wie sie ist. Rihannas Mama hatte schon vor 30 Jahren im Palais Royal in Paris eine Ausstellung mit eigens kreiertem Schmuck. Rihannas Mutter hat uns traumhafte Headpieces schon kreiert für Ausstellungen, unter anderem beim Berliner Modesalon. Da sind wir einfach ganz, ganz dankbar, dass wir so eine tolle Familie quasi da an unserer Seite haben, die uns da so unterstützt und sich so auskennt.
Und unterstützt heißt in dem Fall, die fahnden auch nach seltenen Stoffen oder was heißt das in der Praxis? Oder die sitzen auf einem Riesenschatz?
Beides. Also die sitzen einerseits, was heißt auf einem Riesenschatz, aber die sind wirklich schon immer in diesem Bereich tätig. Die kennen sich aus. Rihanna war das Mädchen, das mit 8 von ihren Eltern morgens um 4 über irgendwelche Floh- und Antikmärkte geschleppt wurde und das auch eine Zeit lang überhaupt nicht lustig fand. Und immer dachte, so werde ich niemals, aber am Ende kann man es doch nicht leugnen. Zu meinem und zu ihrem Glück hat sie sich dann doch für diesen Weg irgendwie entschieden oder es ist irgendwie automatisch passiert. Es ist auch wirklich so, dass Rihanna dann eine Idee hat, dass sie gerne mit speziellen, lass es japanische Hochzeitskimonos aus den 20er Jahren sein. Jetzt könnte ich diese Idee so gerne haben, wie ich möchte, aber wo soll ich diese Dinger finden? Klar, findest du vielleicht mal irgendwie einen, aber es gibt da zum Glück einfach ein ganz, ganz tolles Netzwerk an speziellen Stoffhändlern und Menschen, die sich auskennen. Da ist zum Glück Rihannas Vater jemand, der da dazugehört und der einfach tolle Verbindungen hat und uns da sehr unter die Arme greift. Hm.
Ihr arbeitet nur mit High-End-Fabrics, sagt ihr. Was genau heißt das für euch?
Also die Sache ist ja die, wir haben natürlich von Anfang an, seit wir 2014 unseren ersten Laden eröffnet haben in Berlin-Mitte, nur mit Vintage-Stoffen und Vintage-Tüchern gearbeitet und haben uns dann aber 3 Jahre später, beziehungsweise für Spring-Summer die Kollektion 2018 dazu entschieden, auch eine eigene Print-Kollektion auf den Markt zu bringen. Der Hintergrund ist, dass Rihanna sich ein Kleid aus einer 30er-Jahre-Tischdecke genäht hat, das so unglaublich schön war, dass ich sie fast hätte verlassen müssen, weil ich es haben wollte. Und es ging so vielen anderen so. Sie wurde auf der Straße überall angesprochen und wir haben gesagt, okay, das kann nicht sein. Wir müssen uns allen und der Welt den Gefallen tun, diesen traumhaften Print irgendwie zu multiplizieren. Und wir haben eine ganz tolle Grafikdesignerin, die sehr, sehr eng mit uns arbeitet und die auch eine der engsten Freundinnen von Rihanna ist und die in Athen lebt. Und die hat dann quasi diese Idee von der Stickerei dieser Tischdecke mit uns auf Papier gebracht. Dann war es uns aber ganz wichtig, weil wir an den Vintage-Stoffen natürlich nicht nur die Farben und die Muster sehr, sehr schätzen, sondern auch die Qualität, dass wir auch für unsere Ready-to-Wear-Kollektion, die multiplizierbare Kollektion, nur mit Partnern arbeiten, die uns, was die Stoffe angeht, eine Qualität garantieren, die den Einzelstücken in nichts nachsteht. Und so sind wir dann nach Italien geflogen und arbeiten dort wirklich mit den exklusivsten Produzenten zusammen, die nur für sehr, sehr ausgewählte Brands arbeiten. Wir natürlich dort viel, viel weniger Meter bestellen können und auch wollen. Und die am Anfang zu uns gesagt haben, wer seid ihr? Ihr seid so klein, das ist hier wahnsinnig teuer. Und wir gesagt haben, ja, das ist für uns in Ordnung. Wir können einfach an der Qualität keine Abstriche machen. Und das ist genau das, was die Rihanna Nina Kundin einfach wirklich zu schätzen weiß. Hm.
Rihanna hatte diese Idee, also aus alten Dingen wiederum neue zu machen, schon vor 30 Jahren. Aber heute hat diese Idee ja einen richtigen Namen. Du hast es schon erwähnt, nämlich das sogenannte Upcycling. Und es ist auch irgendwie nochmal von einem anderen Gedanken getrieben, aus alten Dingen neue zu machen. Oder natürlich vom Nachhaltigkeitsgedanken, der vielleicht vor 30 Jahren noch nicht so eine riesige Rolle gespielt hat. Wie wichtig ist das für euch? Also du hast gerade erzählt, ihr druckt jetzt auch eigene Stoffe nach, aber in welchem Verhältnis macht ihr das eine und das andere?
Also natürlich ist uns das einfach wichtig, aber nicht, weil es jetzt Trend ist, sondern weil uns das einfach wichtig ist. Also wir haben schon Vintage gekauft, als es für viele noch gar kein Thema war. Wir haben schon keinen unserer Stoff, selbst die kleinsten Schnitzel weggeworfen, als noch gar nicht in der Presse groß drüber gesprochen wurde. Das ist einfach unsere Denke, so sind wir einfach. Wir freuen uns natürlich sehr, dass das jetzt in den Köpfen allgemein sich so verankert hat und dass man sich so verhalten soll und dass das gerade auch bei großen Brands immer mehr ein Thema ist. Es ist natürlich auch bei vielen eine Marketing-Story. Es klingt ja schick und schreibt sich jetzt heutzutage diese Nachhaltigkeit jeder gerne auf den Hut. Am Ende, wenn die Leute das aber dazu bewegt, nachhaltig zu handeln und zu denken, freuen wir uns. Und für uns ist das einfach ein ganz selbstverständliches Verhalten. Die eigene Print-Kollektion ist natürlich in dem Sinne klassisch gesehen keine nachhaltige Kollektion, weil wir keine schon bestehenden Stoffe verwerten. Trotzdem ist die Art, wie wir produzieren, sowohl die Stoffe als dann auch am Ende die Kleidungsstücke. Man muss sich überlegen, wir haben unglaublich tolle Schneiderinnen, Schnittmacherinnen bei uns im Atelier. Dadurch vermeiden wir Wege. Wir fliegen nicht die Kollektion durch Europa und verpacken es hier nochmal in Plastik und hängen es da nochmal drauf, sondern das wird einfach wirklich alles bei uns in unserem Atelier von unseren Leuten produziert, die wir fair bezahlen, die mit uns einfach an diesem Traum arbeiten, Rihanna und Nina noch weiter in die Welt zu tragen.
Ihr habt wunderschöne Kimonos, Volantkleider und Röcke, gesteppte Seidentaschen, gesteppte Seidenmäntel. Was sind denn eigentlich eure Bestseller? Kann man da irgendwas identifizieren?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben nach wie vor den Kimono, mit dem wir ja wirklich gestartet haben, und die Kaftankleider, die verkaufen wir einfach nach wie vor sehr, sehr gut. Das ist schön zu sehen, was ganz toll ist. Wir haben in unserer Printkollektion eine Bluse, die heißt Claudia, benannt nach unserer Atelierleitung Claudia, die auch von Tag 1 von Teil von Rihanna und Nina ist. Man spricht ja immer in Anführungszeichen nur von uns, aber da stecken ja so viele andere Köpfe noch dahinter. Und Claudia ist unter anderem eine sehr gute Freundin von Rihanna, die wirklich von Tag 1 bei Rihanna und Nina dabei ist und ohne die es uns in dieser Form auch gar nicht geben würde. Und dementsprechend haben wir glücklicherweise diese Bluse nach ihr benannt und wussten aber gar nicht, dass die sich zu so einem Knaller entwickelt und freuen uns selbst sehr. Also am Ende, die Claudia-Bluse verkauft sich besser als das Nina-Dress.
Was macht die besonders, die Bluse? Was würdest du sagen?
Ach, die ist einfach toll. Also das ist einfach ein Teil, den man gerne anzieht. Das ist eine sehr kastige Bluse, die kannst du auf alles anziehen, sowohl auf einen Rock als auch auf eine Jeans. Die kannst du dann aber auch mit einem Gürtel, der dabei ist, kombinieren. Dann hat die gleich statt so einem eher kastigen, lässigen Schnitt, sieht die aus wie so ein super schickes Teil in so einem bisschen Dior-New-Look-Schnitt. Du kannst die tagsüber easy tragen, du kannst die abends dir richtig aufpimpen. Die machen wir mit Swarovski-Steinen. Wir hatten ja auch immer eine tolle Kooperation mit Swarovski. Die machen wir aus unterschiedlichen Materialien. Die trägt man einfach gern. Bis jetzt ist uns eigentlich noch niemand begegnet, der in dieser Bluse nicht traumhaft aussah. Und dementsprechend wird die auch von sehr vielen Kunden, die sie einmal gekauft haben, immer wieder gekauft und wahnsinnig gerne getragen. Aber ansonsten, wir haben jetzt auch eine Männerkollektion, weil wir immer sehr, sehr viele Anfragen auch von Männern hatten. Und unsere Kollektionen auch für die Damen sind ja nicht nur size, sondern in vielen Punkten auch sehr genderless. Heißt, wir haben auch viele männliche Kunden, die unsere Kimonos gerne anziehen. Und trotzdem haben wir gesagt, es wird mal an der Zeit, dass die Männer nicht immer nur von den Damenmodels die Sachen runterkaufen müssen, sondern auch wirklich sagen, wir haben das Recht, das Ganze mal auch an einem Mann zu sehen. Und das machen wir jetzt auch seit 2 Saisons und kriegen da auch ein ganz, ganz tolles Feedback, was uns sehr freut. Mhm.
Welche Art von Marketing ist denn für eure Art von Entwürfen richtig und wichtig vor allem?
Naja, weißt du, die Sache ist, was uns, glaube ich, von Anfang an sehr geholfen hat, dass wir gar kein klassisches Marketing machen. Wir sind einfach, wie wir sind. Wir lieben das, was wir machen, so sehr. Wir lieben diese Stoffe so sehr. Wir stehen selbst wahnsinnig für dieses Produkt, besser, glaube ich, als jeder andere. Und dementsprechend ist, glaube ich, die Glaubwürdigkeit, die die Kundin da in uns sieht, schon Marketing genug, ohne dass wir da viel machen müssen. Wir reisen sehr, sehr viel. Wir dokumentieren unsere Reisen. Wir leben einfach diese Brand so sehr. Das in Verbindung mit spannenden Projekten, die wir haben. Wir hatten das große Glück, dass wir zum Beispiel mit der Brillenmarke aus Österreich Andy Wolf eine tolle Sonnenbrille machen konnten, die uns auch, was die Markenidentität angeht, total auf einer Wellenlänge lagen. Wir waren jetzt in Florenz, um eine sehr, sehr spannende Kooperation zu besprechen, über die ich noch nicht sprechen kann. Aber wir treffen einfach auf Menschen und auf Marken und auf ja andere Köpfe, die so ticken wie wir und wirklich Lust haben, mit uns zusammen was zu machen. Und ich glaube, so trägt sich das dann von einer Geschichte zur anderen. Und das macht unglaublich Spaß. Mhm.
Welche Rolle spielen denn für euch Prominente oder Influencer, die in euren Entwürfen stecken?
Ehrlich gesagt, für uns eine viel kleinere als für die Welt da draußen. Rihanna und ich, wir sagen immer, und das meinen wir wirklich von Herzen ernst, uns interessiert ein Prominenter in einem unserer Outfits genauso sehr wie eine Kundin in einem unserer Outfits. Man kann uns keine größere Freude machen. Wir verstehen natürlich auch, dass manche das nicht möchten. Aber wir haben das große Glück, dass wir zu vielen unserer Kundinnen ein so nettes und enges Verhältnis aufgebaut haben, dass die uns Fotos schicken, wenn die unsere Sachen tragen. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als genau das zu sehen, weil da einfach unglaubliche Frauen dahinter stecken. Ob das eine Science-Fiction-Buchautorin aus Norwegen ist, bis zu eine Designerin aus Japan, da sind Frauen dabei, die so spannend sind und die Lust haben, sich mit uns auszutauschen. Da brauchen wir den Promi-Faktor gar nicht unbedingt. Natürlich ist es aber, um die Marke bekannt zu machen, definitiv hilfreich. Wir haben Madonna trägt uns, wir haben die Tour gemacht vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren mit Jared Leto, die World-Tournee, der unsere Kimonos getragen hat. Wir haben einige wirklich tolle, tolle Menschen dabei, die uns tragen und begeistert sind. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist aber genauso schön, wenn Stefanie Meyer aus, keine Ahnung woher, sich über die Claudia-Bluse freut.
Ja, verstehe. Wen würdest du denn gerne mal in einem Teil von euch sehen? Gibt es da irgendeine Wunschkandidatin?
Ehrlich gesagt nicht, weil wir wirklich so nicht denken. Also wir haben jetzt keinen Zielprominenten. Ich war auch selber nie persönlich Fan von jemand ganz bestimmten, dass ich dir jetzt sagen kann, ich liebe schon immer Julia Roberts und wenn, dann wäre das. Nein, so sind wir überhaupt nicht. Umso spannender die Personen sind, die Rihanna und Nina tragen, umso mehr freuen wir uns, ob die in der Presse auftauchen oder nicht. Wenn wir davon ein Teil sein dürfen, ist es für uns die größte Freude.
Ja. Seht ihr euch denn dem von vielen ja auch als sehr ermüdend empfundenen Modezyklus unterworfen, sprich alle halbe Jahre mindestens eine Kollektion? Oder seht ihr euch eher davon losgelöst, zumal ihr angefangen habt mit ausschließlich Unikaten, also sprich zunächst mal gar keine Vorproduktions-Order-Phase brauchtet?
Die Sache ist, das haben wir von Anfang an uns auch wirklich so gewünscht. Wir haben da ein bisschen naiv, wir sind ja sehr viele Dinge, was unser Business angeht, sehr naiv rangegangen. Zum Glück, sonst wäre es vielleicht niemals dazu gekommen. Wir haben uns von Anfang an gedacht, wir halten uns von diesem ganzen Quatsch fern. Wir machen keine Sizes, wir machen keine Seasons, wir machen keinen Kalender, wir machen komplett unser Ding. Das wird dir dann aber relativ schnell genommen, wenn du das erste Mal, wie wir dann 2017 im Herbst, Teil der Pariser Fashion Week. Wir haben uns entschieden, die Kollektion das erste Mal in Paris zu zeigen, in einem sehr kleinen Rahmen. Wir haben uns in einem Showroom eingemietet und standen da hinten wirklich wie, jetzt nicht ganz, Ralph Lauren hat die Jeans aus dem Kofferraum verkauft, aber ein bisschen war es schon so. Wir haben uns hinten in einen kleinen Showroom eingemietet, im Marais zwei Kleiderstangen, Rihanna und ich die Kisten hingeschleppt. Ich habe die Buyer terrorisiert mit E-Mails und dann hatten wir über Nacht auf einmal mehr Termine, als wir uns hätten träumen lassen. Und die kamen dann auch wirklich alle. Und während wir wirklich heute tolle Räumlichkeiten und ein großes Team und Showroom-Models und alles haben, haben wir das damals alles selber übernommen, was auch wunderbar war und auch wichtig war für uns vom Lernprozess her. Aber wir haben dort sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir uns doch einer gewissen Form von Kalender unterwerfen müssen, dass es einfach Lieferzeiten gibt, dass es Margen gibt, dass es Bedingungen gibt. Und wenn man da nicht bereit ist, sich ein bisschen unterzuordnen, gibt es einfach Stores in einer gewissen Größenordnung, wie jetzt in Matches Fashion zum Beispiel oder Bergdorf Goodman generell, die Großen, mit denen wir ja wirklich von Anfang an arbeiten, mit denen man da nicht arbeiten kann, weil die natürlich eine gewisse Professionalität erwarten, die wir natürlich auch von Anfang an geliefert haben, aber das bedeutet für die auch, ein bisschen muss man nach deren Pfeife schon tanzen. Das ist für uns in Ordnung. Wer mitspielen will, muss auch da ein bisschen mitmachen. Und trotzdem schaffen wir in vielen Punkten auch noch, unseren eigenen Weg zu gehen. Und das ist ganz schön. Mit den One of the Kinds gelingt uns das in dem Sinne. Da mussten sich die Buyer auch am Anfang sehr, sehr dran gewöhnen. Wenn die bei uns im Showroom was sehen, dann kriegen die ja nicht eins zu eins das, was die da sehen, weil es ja ein Einzelstück ist und nur ein Beispielkleid. Und wir sagen immer, was wir euch garantieren können, ist, dass es wunderschön ist und dass es eine tolle Qualität haben wird. Wir können euch nicht sagen, das Volantkleid, das ihr hier gesehen habt, wird auch die rote Blume auf der Brust, und das, weil das Tuch gibt es nur einmal und fertig. Und das war am Anfang für viele sehr, sehr irritierend, dass die quasi mit ihrer Order eine Überraschungsbox, wie wir das immer nennen, erhalten. Und da haben auch alle am Anfang gesagt, nee, sorry, so können wir nicht arbeiten. Wir dann aber gesagt haben, wir können leider nur so arbeiten. Da haben wir zum Glück mit unseren Partnerschaften einen Weg gefunden, um ihnen zu erklären, dass es einfach bei uns nicht anders funktioniert. Und das ist so die Art von Freiheit, die wir uns aber gar nicht aus Rebellion gönnen, sondern wir haben gar keine Wahl, weil das bringen die Einzelstücke mit sich. Was es natürlich aber auch für die Buyer sehr, sehr spannend macht und für uns auch immer wieder, weil wir alle lieben Überraschungen und die sind jedes Mal begeistert, wenn sie die Box öffnen.
Der digitale Vertrieb hat bei euch sehr, sehr gut funktioniert, bei euch und für euch. Was schon deshalb ja bemerkenswert ist, da ihr im gehobenen Preissegment operiert. Woran glaubst du, liegt das? Also dieser digitale Erfolg bei euch als relativen Newcomern, hat das vielleicht was mit der ganz großen Sichtbarkeit eurer Teile zu tun?
Definitiv, das ist auch das Feedback, was wir von den Online-Stores bekommen, obwohl ich sagen muss, wenn ich mir anschaue, was der quasi stationäre Handel uns als Feedback gibt, sind wir in der tollen Position, dass unser Sell-Through, wie man ja so sagt, also der Verkauf unserer Stücke generell sehr, sehr gut ist und wir da sehr, sehr dankbar sind, dass das so angenommen wird. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, dass wir online besser funktionieren als offline, was aber online natürlich definitiv ein großer Pluspunkt ist, und gerade von den Großen, ist, dass die nochmal eine ganz andere Reichweite haben. Und was bei denen sehr, sehr gut funktioniert, gerade weil du ja auch den Preispoint bei uns ansprichst, ist, dass die einen ganz, ganz tollen Service anbieten mit Personal Shoppern, was in dieser Form, glaube ich, im Offline-Bereich noch gar nicht so angekommen ist. Das heißt, die kennen ihre Kunden sehr, sehr gut. Die kennen die Kleiderschränke, die wissen, was die Kundin kauft. Und wenn die dann so ein spezielles Produkt finden, man kann ja unser Produkt schon wirklich als Nischenprodukt bezeichnen. Das muss einem ja erstmal gefallen, weil es natürlich sehr bunt ist, sehr auffällig. Und dann muss es einem natürlich auch zum Geldbeutel, muss es natürlich auch passen, ganz klar. Und da die aber ganz konkrete Kunden haben, die sie dann ganz konkret ansprechen, plus natürlich auch noch tolles Bildmaterial bereitstellen können, weil wir wissen alle, wie es ist, die haben dann das Tool, dass man in eine Modenschau quasi einen kleinen ablaufen lässt, dann sieht man das Modell getragen. Es ist dann doch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn man es einfach auf einer Kleiderstange hängen sieht. Ich denke, dass das einer der Gründe ist. Allerdings, wie gesagt, sowohl im stationären Handel haben wir auch ein ganz, ganz tolles Feedback.
Mhm. Ich meine, ihr habt auch ein Volant-Dress, das aus, ich glaube, annähernd 30 verschiedenen Vintage-Schals gefertigt ist. Da ist es ja schon klar, dass ihr einfach im oberen Preissegment operieren müsst. Sind denn da eurer Erfahrung nach, also bei den Preisen, irgendwelche Grenzen nach oben gesetzt? Gibt es irgendeinen Bereich, wo man sagt, nee, das geht dann nicht mehr?
Nicht wirklich. Ich glaube, dass die Kundin, die uns kauft und kaufen kann, versteht, dass das, was wir machen, einfach nicht günstig ist. Kein einziger Prozessschritt von dem. Man muss sich vorstellen, so ein Volant-Kleid wird wirklich von Rihanna wie ein Kunstwerk kreiert. Nichts an dem, was wir tun, ist wahllos. Die überlegt sich ganz genau, warum dieses Stück Stoff neben diesem Stück Stoff am Ärmel und nicht unten am Saum und nicht am Kragen und genau da sein soll. Und man muss wirklich das als Kunst bezeichnen. Und das ist das Schöne, dass unsere Kundin das tut, was einige Kundinnen zu uns sagen. Und das finde ich ist eigentlich mit das schönste Kompliment oder freut uns sehr, dass es heißt, manche sammeln Kunst, ich sammle Rihanna und Nina. Also sehen wir das auch. Also das ist nicht einfach nur Kleidung, die wir da machen, sondern das sind einfach sehr, sehr besondere Teile. Und was den Preispoint angeht, wir können uns manchmal selbst gar keine Limits setzen, weil wir dann selbst ein Stück Stoff oder etwas entdecken, was so besonders ist und so wertvoll und so bestickt und handwerklich so perfekt und wunderschön, dass wir das einfach kaufen müssen. Und uns ist auch schon passiert, dass wir an einem Teil viel weniger verdient haben oder viel weniger Marge verlangt haben, als wir es vielleicht hätten sollen, weil es dann zu teuer geworden wäre. Aber wir haben gesagt, wir können es nicht kaufen. Das Stück Stoff, weil wir einfach daneben, dass es unser Business ist, was wir da machen, einfach unsere absolute Passion ist.
Jetzt finden ja jetzt im September, Oktober wieder die Schauen in Paris statt und auch ihr zeigt dort wieder, richtig?
Richtig, und wir können es nicht erwarten. Wir freuen uns ungemein, nach Paris zu gehen. Wir hatten jetzt generell einen ganz, ganz tollen Reisemonat hinter uns. Wir waren ja, wie gesagt, jetzt 3 Tage in Florenz. Letzte Woche waren wir 4 Tage in Rihannas Geburtsstadt Athen und haben da unsere neuen Kampagnen fotografiert. Kampagnen, weil wir ja immer ein Shooting für die Einzelstücke und eins für die Printkollektion machen. Jetzt sind wir nächste Woche auf einem ganz tollen Event in Zürich für eine Private Trunk Show, auf die wir uns sehr freuen und gehen von dort direkt nach Paris. Wir waren ja das letzte Mal im Frühjahr 2020 in Paris und dementsprechend ist die Sehnsucht sehr, sehr groß.
Was unterscheidet eure Show da von den anderen Designern, die dort zeigen? Und ja, in der Regel eben genau wieder die Teile, die dann hoffentlich in größeren Stückzahlen von den Einkäufern geordert werden können.
Also eine Show machen wir in dem Sinne ja gar nicht. Wir haben unseren eigenen Showroom. Das sieht so aus, dass wir uns dort immer in einer sehr schönen Lage ein sehr schönes Apartment mieten. Und dort präsentieren wir unsere Kollektion ausgewählten Einkäufern. Wir machen mit denen vorher Termine aus. Die meisten unser Portfolio, wir arbeiten ja mit mittlerweile circa 40 Stores zusammen, die dann von ganz alleine natürlich nach Terminen fragen. Dann laden wir immer noch neue ein, kriegen auch immer viele, viele Anfragen. Und schauen dann immer, was passt eigentlich wirklich zu uns, weil wir natürlich auch sehr, sehr ausgewählt nur mit Geschäften zusammenarbeiten, weil auch da Wahllosigkeit einfach nicht zu uns passt. Und dann laden wir die Einkäufer ein und zeigen dann dort mit Showroom-Models unsere Kollektion, sowohl Print als auch Einzelstücke. Und dann gibt es Geschäfte, die beide Kollektionen kaufen. Dann gibt es aber auch Geschäfte, die nur das kaufen. Dann haben wir auch Accessoires. Wir haben eine ganz tolle Tasche, die Bonbon-Bag, dann gibt es auch Geschäfte, die nur die kaufen. Wir sind zum Beispiel, das kann ich dir jetzt schon mal berichten, mit großem Stolz. Es findet ja das Remake von Sex in the City statt. Ich glaube, der Launch wird circa im Dezember sein. Es wurde aber noch nicht bestätigt. Und auch da wird sich einiges an Rihanna und Nina finden, was natürlich ganz, ganz toll ist. Also wenn wir gerade über Taschen sprechen, eine unserer Taschen, die Treasure Box, was ein wirklich sehr, sehr besonderes Collector Piece ist, eine limitierte Tasche, die von Hand in Italien produziert wird und Rihannas absolutes Herzensstück ist. Die wird zum Beispiel von Charlotte von, das heißt ja nicht mehr Sex in the City, sondern Just Like That getragen. Dann eine neue Darstellerin trägt ein Kleid von uns und da wird es noch das ein oder andere Rihanna und Nina Stück zu sehen geben, was natürlich toll ist. Und das ist natürlich auch hilfreich, um zusätzliche Einkäufer anzuziehen.
Das
Wir
glaube
freuen
ich.
uns riesig auf Paris.
Ja. Welches sind denn ansonsten eure Pläne für den Oktober? Schon klar, dass das natürlich jetzt erstmal Vorrang hat, aber habt ihr schon eine Idee, was ihr macht, wenn ihr mal nicht arbeitet? Also Filme, die ihr sehen wollt, Bücher, die ihr lesen müsst, oder seid ihr gespannt auf irgendeine bestimmte Ausstellung oder wollt ihr vielleicht in den James Bond Film oder aufs Oktoberfest? Was steht an für euch?
Ja, die Fashion Week ist nicht der einzige Grund, warum wir uns auf Paris freuen. Und das ist natürlich immer spannend, da viele viele Leute zu treffen und auch nett auf Events zu gehen, obwohl man mal schauen muss, wie das natürlich in diesem Jahr stattfinden wird. Aber es gibt gerade natürlich in Paris auch kulturell immer wahnsinnig viel. Und Rihanna und ich hier nutzen da neben Flohmarktbesuchen, die wir immer morgens um 6 selbst bei strömendem Regen einplanen, jede freie Minute, um natürlich auch spannende Ausstellungen zu besuchen. Worauf sich Rihanna ganz besonders freut, ist, was jetzt Ende September eröffnet, ist eine Paris-Athen-Ausstellung über die Geburt des modernen Griechenlands im Louvre, was natürlich ganz, ganz toll ist. Ich selbst habe eine große Begeisterung für die Malerin Georgia O'Keeffe, über die du ja auch schon mal, was mich sehr gefreut hat, mit Kerstin Schneider gesprochen hast, die übrigens auch eine ganz, ganz tolle Verbündete für Rihanna und Nina ist und die uns auch wirklich, ihr supportet uns mit Harper's Bazaar ja wirklich von Anfang an unglaublich gut und auch euer Fashion Director Kaima Granda, dem sind wir wahnsinnig dankbar, weil ihr uns dort immer platziert in den schönsten Modestrecken und wir unglaublich stolz sind und das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns ist. Das heißt, für uns ist wirklich Harper's Bazaar auch da echt Familie und als ich dann auch noch gehört habe, dass Kerstin die Begeisterung für Georgia O'Keeffe auch so teilt, fand ich das ganz, ganz toll. Und die hat zum Beispiel im Centre Pompidou eröffnet jetzt auch eine ganz, ganz tolle Ausstellung von ihr in Paris. Und da freue ich mich sehr drauf. Das heißt, da werden wir erstmal wieder unsere teilweise ja immer noch sehr, sehr leeren Kulturspeicher werden wir wieder auffüllen. Das ist schön. Ansonsten, was Lesen angeht, Rihanna und ich, wir lieben natürlich beide alte Filme. Also das auch da lässt sich unsere Vintage-Begeisterung nicht leugnen und da gehen immer wieder die Klassiker mit Audrey Hepburn und allem, was dazugehört. Was Bücher angeht, sind wir beide einfach, leider lesen wir viel weniger, als wir gerne würden. Ich bin allerdings persönlich ein großer Anhänger von Bildbänden. Wir sind im Dezember in ein neues Haus gezogen und Interior ist meine große Passion. Rihannas auch. Rihanna, apropos neues Haus, hat ein traumhaft schönes Haus jetzt in Griechenland und das hat sie mit natürlich sehr bunt, mit großer Begeisterung den Sommer über eingerichtet und da jetzt gerade 2 Monate verbracht und die mussten wir regelrecht wieder nach Deutschland zerren. Jetzt ist sie aber zum Glück wieder da. Genau, und ich schmücke mich sehr, sehr gerne abends durch diverse Bildbände. Habe mir gerade von Tamsin Johnson, das ist so eine Interior-Designerin aus Australien, habe ich mir gerade den neuen Bildband vorbestellt, der jetzt hoffentlich bald eintrudelt. Und das sind dann die Sachen, auf die wir uns sehr, sehr freuen.
Sehr schön, liebe Nina. Das sind doch gute Tipps. Wir wünschen dir jetzt einfach alles, alles Gute oder euch vielmehr für Paris und sind sicher, dass wir noch ganz viel von euch sehen und hören werden. Habt einen guten Oktober und auch alles darüber hinaus.
Danke dir, liebe Rebecca und alles Liebe und bis bald auf jeden Fall.
Das war Nina Knaut in der Oktoberfolge des Harper's Bazaar Podkalenders. Ihre und weitere Tipps könnt ihr selbstverständlich noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Der Podkalender jeden Monat neu auf harpersbazaar.de, auf Spotify, Apple, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt.